sleeping soon.
Ring, ding, da, ding, ding, da, ding.
Du hörst Radio Frei, das freie Radio in Erfurt.
Radio Frei. Radio.
Freistunde, die Kinder- und Jugendzeit auf Radio Frei.
Hallo? Hallo? Hörst du mich gut? Wahrscheinlich fragst du dich, was ich in deinem Kopf mache. Naja, eigentlich bin ich immer hier. Vielleicht klinge ich heute nur ein bisschen anders als deine Gedanken. Heute klinge ich mal so,
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 mal so.
Mal so.
Mal so.
Mal so.
Ich bin also viele. Und heute möchte ich dir diesen Ort zeigen. Den Hirschgarten. Was? Du kennst ihn schon? Wozu ich ihn dir zeigen möchte?
Na gut, aber du hast sicher noch nicht gewusst, dass es hier tatsächlich einmal Hirsche gab. Man von hier aus durch eine mysteriöse Telefonzelle an jeden Ort der Welt reisen kann und durch eine Laterne in die Zukunft. Und du hast sicher auch nicht gewusst, dass hier tote Nacktschnecken Denkmäler bekommen, die Beute eines Bankraubs vergraben liegt und Menschen ihr Zuhause verloren haben.
Da du von der einen oder anderen Sache, die ich gerade aufgezählt habe, nichts wusstest, gehen wir gleich mal los. Ich sage dir, wohin du gehen sollst und du folgst mir. Solltest du zwischendurch eine Pause brauchen, drücke auf Stopp und setze deinen Weg später an der gleichen Stelle fort. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Von Hirschen, Ziegen und Nacktschnecken. Ein Audiowalk durch den Erfurter Hirschgarten von Schülerinnen und Schülern der Klasse 6L2 des Evangelischen Ratsgymnasiums Erfurt.
Siehst du diese halbkreisförmige Sitzfläche? Komm, wir gehen gemeinsam hinüber. Macht es euch gemütlich, denn jetzt entführen wir euch in die Vergangenheit. Wir reisen mal eben in die Vergangenheit, so, dass wir im Jahr 1733 herauskommen. Wir sind in einer Gasse. Hier stehen 14 Häuser. Du bist jetzt ein Gast bei Familie Töpfer. Familie Töpfer besteht aus den Eltern Heinrich Töpfer und Elisabeth Töpfer, sowie aus Magdalena Töpfer und Sophia Töpfer, den beiden Zwillingen. Du klingelst an der Tür. Kurz Zeit später öffnet Elisabeth Töpfer die Tür. Eine herzliche Begrüßung erschallt.
Gott sei Dank, dass du endlich zu uns gestoßen bist. Wir waren fast der Meinung, du bist auf dem Weg umgekommen.
Du trittst in das Haus ein. Es ist gemütlich eingerichtet und viele gemütliche Kissen sind auf der Couch. Es gibt eine dunkelrote Treppe mit einem Holzgeländer. Gerade kommen Magdalena und Sophia die Treppe runter.
Hallo. Hallo,
rufen sie im Chor. Ab heute wirst du 3 Tage bei ihnen wohnen. Es ist gerade 18.32 Uhr. Das Essen ist fertig.
Es gibt eine warme Suppe aus Tomaten.
20 Uhr ist Bettzeit. Du bekommst einen eigenen Raum mit einem Bett. Es scheint noch nicht so oft benutzt worden zu sein. Dennoch schläfst du schnell ein.
Am nächsten Morgen wirst du von Elisabeth sanft geweckt. Sie hat schon Frühstück vorbereitet. Es gibt Obst und Roggenbrot. Heinrich muss zu seiner Werkstatt töpfern. Allerdings ist heute Wochenmarkt. So hast du auch eine Aufgabe. Ihr geht zusammen auf den überströmten Markt zu eurem Stand. Du hast gleich doppelt Glück, denn heute wird auch verkündet, wer neuer Freiherr wird. Ihr packt die getöpferten Ergebnisse auf den Tisch. Direkt kommen ein paar Interessenten zu eurem Tisch gelaufen.
Die meisten wollen die Krüge oder Vasen, die reich verziert sind. Gerade als der Ansturm etwas weniger wird, tritt ein Mann in die Mitte des Platzes. Hinter ihm 3 Männer. Wahrscheinlich wollen sie bekannt geben, wer neuer Freiherr sein wird. Die meisten Stimmen sammelte, ein leichter Trommelwirbel entstand, Anselm Franz Ernst von Warsberg. Applaus!
Als Heinrich nach Hause kommt, strahlt er über das ganze Gesicht. Er hat wieder einen Brief in der Hand, doch es ist kein Absender darauf. Dennoch seid ihr alle gut gelaunt. Heinrich und Elisabeth schauen sich an. Elisabeth liest den nicht allzu langen Brief vor.
Sehr geehrte Familie Töpfer, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mietvertrag abgelaufen ist. Er ist nicht zu verlängern. Nichts weiter? Er ist nicht zu verlängern? Eine Frechheit!
Am nächsten Morgen wirst du nicht geweckt. Es ist bestimmt schon um 11. Normalerweise steht man um 7 Uhr auf. Nachdem du dich angezogen hast, gehst du die Treppe hinunter. Der Raum ist leer. Kein Frühstück auf dem Tisch. Nicht mal ein Hauch von Lebendigkeit liegt im Haus. Du trittst aus der Tür. Eine auffällige Traube von Menschen steht in einem Kreis. Das Einzige, was du hörst, ist, dass alle Leute aus der Straße den gleichen Brief bekommen hatten. Es scheint für große Verwirrung zu sorgen. Als Elisabeth später nach Hause kommt, erzählt sie, dass sie große Angst hat vor dem, was kommt, wer dahinter steckt und was er ihnen antun kann.
Am nächsten Morgen gibt es wieder ein kleines Vogelkonzert. Du bist ein wenig traurig, da du heute deinen letzten Tag bei Familie Töpfer verbringen wirst.
Komischerweise sitzt Familie Töpfer schon morgens am Küchentisch mit einem Brief. Dieses Mal länger und dieses Mal mit Absender.
Liebe Familie Töpfer, ich bedauere es sehr, aber leider müssen Sie Ihren Wohnsitz verlassen. Der Grund für mein Handeln ist, dass ich mir nicht in meine Geschäfte schauen lasse. Mit Ihrer zweiten Etage können Sie genau in mein Büro sehen. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Mit freundlichen Grüßen, Anselm Ranst Ernst von Warsberg.
Deshalb ist Familie Töpfer so aufgelöst. Sie entscheiden sich trotzdem, das Haus zu verkaufen und ein paar Straßen weiterzuziehen. Trotzdem vermissen sie ihr altes Zuhause sehr. Und nun sitzt du wieder im Hier und Jetzt. Sicherlich willst du jetzt wissen, was passiert ist, nachdem die Häuser nicht mehr bewohnt waren. Erstmal wurden alle Häuser abgerissen. Wir glauben aber, dass das nicht sonderlich schön aussah. Freiherr von Warsberg wahrscheinlich auch. Er ließ nämlich eine Grünfläche errichten. Und jetzt ratet mal, welche Tiere er dort leben lassen hat. Hirsche.
Na, geht euch ein Licht auf? Klar, Hirschgarten. Doch auch diese wurden irgendwann von dem Freiherr von Dahlberg, der nachfolgende Freiherr, an einen anderen Ort gebracht.
Oh, ich merke gerade, dass unsere Zeit um ist. Wir müssen uns etwas beeilen.
Dafür stehst du bitte auf und läufst zu dem rot-weißen Wachhaus. Das Dach ist rot, die Fassade ist weiß. Stellt euch parallel davor.
Du befindest dich gerade vor dem Wachhaus.
Es ist das Wachhaus mit der Nummer 6.
Schau es dir einmal genau an. Vor 18 Jahren arbeitete hier ein Bauarbeiter namens Thomas. Er baute zusammen mit einigen anderen Erfurtern das Wachhaus wieder auf. Doch während des Baus des Wachhauses beging Thomas einen Bankraub, weil er es ungerecht fand, dass er für seine harte Arbeit nur so wenig Geld bekam. Kurz nach dem Bankraub betonierte er das Geld in einer Kiste unterm Fußboden des Wachhauses ein. Als er am Abend wiederkam, um seine Beute abzuholen und er den Schlüssel zum Wachhaus herausholte, hörte er ein Rascheln im Busch. Ein Mann kam aus ihm hervor und fragte ihn: "Was machen Sie hier?" Thomas stammelte: "Ich wollte nur noch einmal hier hineingehen, weil ich glaube, dass ich meinen Autoschlüssel vergessen habe." Unverrichtete Dinge musste er zunächst wieder nach Hause gehen.
Um 1 Uhr nachts ging Thomas wieder zum Wachhaus. Und niemand war da. Nicht im Gebüsch und auch in den umliegenden Häusern waren keine Lichter an. Er schlich sich ins Wachhaus. Zum Glück hatte er an einen Presslufthammer gedacht. Hoffentlich hörte niemand den großen Radau. Als er fertig war, fand er unter dem Fußboden die Kiste. Er nahm das Geld in einer Tasche mit. Als er sich leise davonschlich, stand plötzlich der Mann von vorhin vor ihm. Er war ein verdeckter Ermittler und er winkte mit Handschellen. Er hatte erfahren, dass Thomas ins Wachhaus eingebrochen hatte, weil er über ihn im Baum eine Kamera gehangen und ihn die ganze Zeit beobachtet hat. Schau mal nach oben zur Krone des ersten Baumes auf deiner linken Seite. Kannst du die Kamera sehen? Das Haus vor dir ist das westliche Wachhaus. Würdest du jetzt die Zeit um 391 Jahre zurückdrehen, würdest du vor einer Baustelle stehen. Im Jahr 1735 wurde das Wachhaus von den damaligen Statthalter erbaut, um die Residenz und andere wichtige Gebäude zu schützen. Drehe nun die Zeit um 371 Jahre wieder nach vorne. Das Wachhaus steht immer noch vor dir. Doch warte mal, da war doch noch etwas. Ach ja, es steht nicht immer noch vor dir, es steht wieder vor dir. Denn vor 41 Jahren hat die SED das Wachhaus für das Bauprojekt Das Haus der Kultur abgerissen. Von Erfurter Architekten, Handwerkern und dem Verein Westliches Wachhaus wurde es wieder aufgebaut. Sieh dir die Fenster und die Säulen vor dem Eingang an.
Siehst du noch ein weiteres Wachhaus? Das ist das östliche Wachhaus. Es sieht dem westlichen Wachhaus sehr ähnlich. Die beiden könnten Zwillinge sein. Wofür wird das Wachhaus heute noch genutzt? Schau mal durch die Fenster, vielleicht kannst du ja etwas erkennen. Gehe nun rechts am Wachhaus vorbei bis zur vorderen Ecke und überquere die Straße. Wenn du nun ein Haus mit einem goldenen Stern vor dir siehst, bist du hier genau richtig.
Du befindest dich nun vor dem Haus zum goldenen Stern.
Du bist gerade in der Regierungsstraße 72. Das Haus, welches vor dir steht, heißt Haus zum goldenen Stern. Es wurde 1572 gebaut. Schau mal nach oben. Siehst du das Schild über der Hausnummer? Dort steht, dass Martin Luther schon einmal hier war. Ach nee, Johann Wolfgang von Goethe? Oder doch Friedrich Schiller? Naja, ist doch eh alles dasselbe. Was denkst du? Machen wir jetzt weiter mit den wichtigen Informationen. Erfurt war früher ein kleiner Ort, um den es viele weitere winzige Dörfer gab. Erfurt war früher so klein, dass es nicht einmal bis hierher reichte.
Auf dieser Stelle, wo du gerade stehst, war früher das Dorf Neues Werk. Siehst du das Fenster rechts neben der Tür? Auf der Fensterumrahmung ist ein kleines Zeichen eingeritzt. Das war früher wie eine Unterschrift von einem Steinmetz, der an der Erbauung des Hauses teilgehabt hat. Erinnerst du dich noch daran, dass ich dir erzählen wollte, welche berühmte Person in diesem Haus oft übernachtet hat? Mir ist es jetzt wieder eingefallen. Es war Johann Wolfgang von Goethe. Besonders deshalb wurde das Haus erhalten.
Im Haus zum goldenen Stern lebten eine Prinzessin namens Sternchen und ihr Vater der König. An einem wunderschönen Tag bekam der König eine schreckliche Botschaft. Es nähern sich Eindringlinge dem Dorf Neues Werk, um sie anzugreifen. Er benachrichtigte sofort seine Boten, die das ganze Dorf informieren sollten. Der König lief schnell zu seiner Tochter, um ihr diese schlimme Nachricht mitzuteilen. Er sagte ihr: "Ich habe eine schreckliche Botschaft für dich." Er wirkte bedrückt. "Bald werden wir angegriffen werden." Sternchen blickte ihren Vater geschockt an. "Wenn es keinen Ausweg mehr gibt, muss ich auch in den Krieg ziehen", sagte der Vater. Ein paar Tage später, früh am Morgen, gab es einen Alarm, da die Eindringlinge nicht mehr weit entfernt waren. Sie schafften es, in das Dorf einzudringen und griffen sofort mehrere Leute an, die es nicht überlebten. So ging es mehrere Tage weiter. Der König realisierte, dass es so nicht weiterging. Er eilte zu seiner Tochter und teilte ihr mit: "Die Lage verschlechtert sich. Ich habe entschieden, dass ich auch in den Krieg ziehen werde."
Sternchen war durch diese Nachricht am Boden zerstört. Sie sagte: "Bitte, Papa, geh nicht." Doch der Vater hörte nicht auf sie und zog am selben Tag noch in den Krieg. Er hinterließ ihr jedoch noch eine Nachricht. Darauf stand: "Meine liebe Tochter, ich bin zwar in den Krieg gezogen, aber ich versuche dir jeden Tag einen Brief zu schreiben, bis ich wieder da bin." Sternchen bekam jeden Tag einen Brief. Seitdem ihr Vater gegangen war, verschlechterte sich die Lage. Es war nicht mehr viel vom Dorf übrig. Es wurden immer weniger Einwohner, die das Dorf verteidigten. Doch der König blieb standhaft. Sie dachten, sie hätten die Angreifer fast besiegt. Plötzlich kam jedoch ein Pfeil und traf den König mitten ins Herz. Die Botschaft erreichte die Prinzessin erst nach mehreren Tagen. Sie wollte nichts mehr machen, außer zu weinen. Dadurch bekam sie nicht mit, dass das Dorf die Schlacht gewann. Nach wenigen Jahren befestigte sie am Haus einen Stern als Zeichen für die Zukunft und das Glück sowie ein Wappen, dessen Rot für das verflossene Blut und Schwarz für die Dunkelheit stand, als Erkenntnis, dass es keinen Krieg mehr geben sollte, als Erinnerung an ihren Vater, den König.
Geh über die Straße, laufe rechts am Wachhaus vorbei.
Am Rand steht eine Wimpfigur aus Holz. Gehe zu ihr.
Bevor wir dazu kommen, was damals hier wirklich passierte, erzählen wir dir unsere Geschichte. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, aber neben den Bäumen, die ihr hier im Hirschgarten seht, standen einmal echte Tiere, um es genauer zu sagen, Hirsche. Jeden Tag um die gleiche Uhrzeit besuchte sie einen Hobbyzeichner namens Bernhard. Er liebte die Tiere über alles. Am liebsten zeichnete er Fridolin. Fridolin war ein prächtiger, braun-golden schimmernder Hirsch mit strahlend braunen Augen und einem großen Geweih. Kannst du dir denn vorstellen, wie er stolz vor dir steht? Doch eines Tages, als Bernhard die Tiere besuchen wollte, waren sie alle verschwunden. Bernhard suchte sie im ganzen Garten, aber leider ohne Erfolg. Er sah nur einen mysteriösen Mann. Er stand mitten im Hirschgarten und unterhielt sich mit einer anderen Person. Bernhard lauschte dem Gespräch der beiden und war geschockt. Worüber, denkst du, haben sie gesprochen? Mal sehen, ob du richtig lagst. Bernhard hatte mitbekommen, dass der Mann alle Hirsche in einem engen Käfig eingesperrt hatte, um sie wegzufahren. Er beschloss, sie also zu retten. Leise schlich er sich an den Käfig der Tiere. Da ertönte von hinten eine bedrohliche Stimme. Was machen Sie da? Bernhard hatte gerade noch Zeit, um den Käfig zu öffnen. Da ertönte ein lautes Peng und Bernhard sank auf den Boden. Eine tiefe, klaffende Wunde durchbohrte seine Brust. Hier ein kurzer Stopp. Habt ihr damit gerechnet, dass das passiert? Wir auch nicht. Aber weiter mit der Geschichte. Die Tiere brachen aus und überrannten den Mann, der Bernhard erschossen hatte. Sie liefen auf den Platz und waren endlich wieder frei. Nur Fridolin blieb zurück und stupste den leblosen Körper von Bernhard an. Er gab ein lautes Röhren von sich und sank zu ihm auf den Boden. Vor Dankbarkeit für Bernhards Heldentat erstarrte er bei ihm, um mit Bernhard im Jenseits zusammen zu sein. Bis heute ist Fridolin der Hirsch im Hirschgarten geblieben. Er steht direkt vor dir.
Drehe dich um, sodass du auf das Wachhaus sehen kannst. Rechts vom Wachhaus befindet sich eine Grünfläche, die etwa einen halben Meter höher ist als der Rest des Platzes. Gehe auf die Grünfläche hoch. Steige die kleine Betonmauer hinauf. Überquere die Grünfläche so, dass du auf das Restaurant geradeaus vor dir zugehst. Stoppe, sobald du dich am letzten Baum auf deiner linken Seite befindest. Er trägt ein kleines Schild mit der Nummer 25. Bleibe dort stehen und siehe dich um.
»1789 schaffte hier der spätere Statthalter von Dalberg, ein echt komischer Name, das Wildgehege und die Hirsche, die hier ein paar Jahrzehnte gelebt haben, dazu ab. Wir wissen es zwar nicht, aber hoffentlich sind sie nicht auf den Tellern von hungrigen Leuten oder Tieren gelandet. Denn wenn du dir sie vorstellst, wie sie freudig in Herden trabend vor dir stehen, ist dieses Schauspiel doch wunderbar, oder?« Er ließ die Parkfläche zu einem kleinen botanischen Garten mit zahlreichen einheimischen Pflanzen umgestalten und besetzte sie mit Statuen. Dann eröffnete er das Anwesen. Aus dem Hirschgarten wurde Erfurts erste öffentliche Grünanlage. An Wochenenden belebte er die Grünanlage mit Musik. Wärst du gerne bei einem solchen Fest dabei gewesen? Aber wieder zurück zum Thema. Wo du heute also stehst, ist die älteste öffentliche nutzbare Grünanlage Erfurts.
Laufe jetzt am Restaurant vorbei, den Gehweg entlang, bis du geradeaus in der Neuwerkstraße bist.
Vor dir siehst du das Haus der vier Erdteile. Es wurde 1898 gebaut. Die Fassade ist historisch und schmuckvoll verziert. Siehst du das Schild, auf dem Augusta steht? Darunter befinden sich die vier Köpfe in der unteren Reihe. Schau dir zuerst den Kopf auf der rechten Seite an. Er hat eine eckige Gesichtsform. Der Kopf links daneben hat eine runde Kopfform und dickere Lippen. Links von ihm befindet sich ein Kopf mit einem Bart und einem Reishut. Der Kopf ganz links hat lange Haare und einen Helm. Der erste von rechts soll ein Ureinwohner Amerikas darstellen. Daneben soll ein Afrikaner sein, links neben ihm soll ein Chinese sein und ganz links daneben ein Germane sein. Findest du es gerecht, dass Menschen dargestellt werden nur von ihren Äußeren? Findest du, dass die Köpfe hängen bleiben sollen? Ich finde, die Köpfe sollten hängen bleiben, weil sie ein Denkmal aus einer anderen Zeit sind. Jedoch sollte heute jeder Mensch gleich viel wert sein, egal woher er kommt. Siehst du die Telefonzelle dort drüben? Geh mal näher daran. Sie sieht dreckig aus, findest du nicht auch? Selbst die Scheiben sind beklebt. Und wenn du genauer hinschaust, wirst du sehen, dass es keinen Telefonhörer mehr gibt. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Als noch nicht alle Menschen ihr Handy mit sich herumgetragen haben, gingen viele Leute in die Telefonzelle, um anzurufen. Aber nicht alle waren so clever wie Professor Dr. Dr. Siebmund. Sein ganzes Leben hatte er schon über die Geschichte der Menschen geforscht. Nun hatte er herausgefunden, sich in die Vergangenheit zu beamen, mit einem besonderen Zahlencode, den man an der Tastatur in dieser Telefonzelle eingeben muss. Kannst du dir das vorstellen? Professor Dr. Dr. Siebmund probierte es gleich erstmal aus. 4, 9, 0, 1, 2, 3, 4. In seinem Kopf begann sich alles zu drehen. Ein Sog schien ihn magisch anzuziehen und zog ihn in den Hörer hinein, in das Telefon. Er wirbelte herum und kam erst wieder zum Stehen, als das Telefon ihn wieder ausspuckte. Was war das? Professor Dr. Dr. Siebmund erkannte sofort, dass er sich im Jahre 1898 befand. Professor Dr. Siebmund bemerkte, dass er in Afrika ist. Er sah ein Dorf und schlich sich heran.
Als er näher am Dorf war, sah er einen Mann. Dieser Mann wurde mit Gipsbinden verhüllt. Professor Dr. Dr. Siebmund guckte nur leise zu, weil er nichts machen konnte. Der Täter hatte ein Messer an sich und drohte ihm. Als der Gipsabdruck fertig war, fiel er auf den harten Boden. Der Professor fand das schrecklich. Der Täter nahm den Abdruck und stieg auf die Pferdekutsche. Der Professor folgte den Spuren der Pferdekutsche. Er guckte dem Täter zu, wie er die Gipsform sich anguckt. Der Mann rief zu seinen Komplizen: "Jetzt können wir wieder nach Germanien." Der Professor verfolgte sie bis ins nächste Dorf. Dort wartete er, bis sie sich schlafen legten. Als sie tief eingeschlafen waren, schaute der Professor, wo man einbrechen könnte. Dabei ging er leise zur Tür und merkte, dass sie offen ist. Er schlich leise rein und stahl den Gipsabdruck. Der Professor war erleichtert. Schnell machte er sich auf den Rückweg zur Telefonzelle. Dort erinnerte er sich an den Zahlencode und gab ihn rückwärts ein. 4, 3, 2, 1, 0, 9, 4. Sofort begann sich alles um ihn zu drehen. Und kurz darauf befand er sich wieder in seiner eigenen Zeit. Dort erzählte er allen von seinen Erlebnissen, damit die Menschen aus der Vergangenheit lernen konnten und sich solche Ereignisse nicht wiederholten.
Bis heute erinnert der gerettete Gipsabdruck als Gesicht an einer Hausfassade an diese Geschichte.
Gehe nun um die Telefonzelle und laufe den breiten Fußweg an der Neuwerkstraße entlang.
Setze dich nun auf die vorletzte Bank neben dem Mülleimer und betrachte das Kaufhaus Germania. Du befindest dich gerade in der Neuwerkstraße 10. Siehst du die Fassade des großen Eckhauses? Sie ist so schön verschnörkelt und verspielt. Findest du nicht auch? Pass auf, denn ich habe echt ein paar interessante Infos für dich.
Ende des 19. Jahrhunderts kam es in Erfurt zu einem enormen wirtschaftlichen Aufschwung. 1895 entstand das Gebäude vor dir. Das Kaufhaus Germania war das erste moderne Warenhaus in Erfurt, in dem viele verschiedene Produkte an einem Ort verkauft wurden. Es stand für den Aufstieg des städtischen Konsums. Dadurch veränderte sich das Einkaufsverhalten der Menschen und kleinere Geschäfte gerieten unter starken Konkurrenzdruck. Gleichzeitig wurde die Innenstadt belebt und wirtschaftlich gestärkt. Auch gesellschaftlich spielte das Kaufhaus eine Rolle, da Warenhäuser später teilweise politisch angefeindet wurden. Siehst du den Eckbalkon an der Eckfassade? Unter dem Eckbalkon befinden sich die Initialen des Architekten Ferdinand Schmidt. Nachdem er es fertigstellte, wurde Arthur Arntheim Eigentümer des Kaufhauses. Seine Familie war eine Unternehmensfamilie mit jüdischem Glauben. Hinter Kaufhäusern wie diesen stecken oft Geschichten von Menschen, die erst Teil der Stadt waren und dann alles verloren haben. Auch dieses Kaufhaus hat eine solche Geschichte. Das ist das Kaufhaus Germania.
Gehe nun zurück in Richtung Telefonzelle und stoppe beim vorletzten Baum.
Siehst du das Herz? Da steht A plus E. Lege deine Hand in die Mitte des Herzes, um einmal die Zeit von A plus E zu reißen. Halte deine Hand dort für 3 Sekunden. 1, 2, 3. Eva, stopp! Iss den Apfel nicht!
Wieso, Adam?
Vertrau mir bitte einfach. Ups, wir sind ein bisschen zu weit gereist. Wir sind zwar bei A plus E, aber ein bisschen zu weit. Halte deine Hand noch einmal für 3 Sekunden auf das Herz. 1, 2, 3. Siehst du das Tagebuch auf dem Boden? Öffne vorsichtig die letzte Seite.
7. Oktober 1938. Heute ist einer dieser Tage, an denen die Luft schwerer wirkt als sonst. Heute habe ich schlechte Nachrichten. Die Regale waren noch immer gefüllt, doch die Menge an Kunden sank. Eine Sache ging mir jedoch nicht aus dem Kopf. Diese Frau, die jeden Montag ihren Wocheneinkauf erledigte und gestern kurz vor Feierabend in den Laden kam. Schon im ersten Augenblick erkannte ich ihre Furcht davor, eines schrecklichen Todes zu sterben, als Anhänger der Juden zu gelten. Nachdem ich meinen täglichen Einkauf so unauffällig wie möglich für den Laden tätigte, trat ich durch die Türen des Kaufhauses und spürte dabei ein stechendes Gefühl in meiner Brust. 2 große, breit gebaute Männer standen direkt am Eingang. Mit ihren olivgrünen Jacken und den rot-weißen Armstreifen beobachteten sie Esther und mich. Sie gaben mir dieses unbehagliche Gefühl. Ich konnte die Angst förmlich in Esthers Augen sehen. Als sie uns mitteilten, der Laden müsste in weniger als in einer Woche schließen, liefen Esther die Tränen über ihr liebliches Gesicht. Während wir still zu Abend aßen, ertönte das Klingeln des Telefons. Esther erhob sich zögernd von ihrem Platz. Als sie den Anruf annahm, meinte sie, mein niederländischer Freund Klaus versuchte, mich zu erreichen. Als Esther mir das Telefon übergab, hörte ich am anderen Ende der Leitung Klaus mit zittriger Stimme sagen:
Sie kommen. Die Nazis werden euch mitnehmen. Packt eure Sachen. Ich werde euch abholen.
Ich erstarrte. Ich legte den Hörer wieder auf und beobachtete, wie Esthers Gesicht verblasste, während ich ihr vom Telefonat berichtete. Kurz lag ein Schweigen im Raum. Mir gingen so viele Sachen durch den Kopf. Was wird aus uns? Werden sie uns erwischen? Was wird aus dem Kaufhaus, nachdem es verkauft wurde? Plötzlich sprang Esther auf. Wir müssen uns beeilen, sagte sie ernst und eilte die hölzernen Treppen hinauf. Als ich ihr schließlich folgte, bemerkte ich erst, wie ernst die Situation eigentlich war. Ich schloss mich ihr an und half ihr, Vorräte und benötigte Habseligkeiten einzupacken. Als uns ein grelles Licht erblickte, verließen wir das Kaufhaus, ohne zurückzugucken. Es war schon dunkel geworden und die Stadt war leer. Wir hetzten auf die andere Straßenseite hinüber, packten den Kofferraum hektisch mit unseren Taschen und stiegen schließlich in Klaus' Auto ein. Vier Stunden waren vergangen und die Sonne ging langsam auf. Wir waren schon lange nicht mehr in Erfurt. Das erkannte ich an den niederländischen Schildern, die links und rechts auf der Autobahn standen. Mittlerweile war ein Monat vergangen. Uns geht es gut und wir leben bei Klaus auf einem kleinen Bauernhof in den Niederlanden. Trotzdem müssen wir uns gut verstecken und haben gefälschte Pässe. Ich hoffe sehr, Erfurt irgendwann wiedersehen zu können.
Du befindest dich gerade vor dem Baum neben der Telefonzelle. Hier die kleine Stufe hoch und laufe in Richtung Brunnen.
Ist dir schon einmal aufgefallen, dass die Hälfte des Hirschgartens um circa einen halben Meter höher ist als der restliche Park? Siehst du den Brunnen? Kannst du dir vorstellen, dass früher hier einmal ein Löschwasserteich war? Dieser wurde in den 1940er Jahren von der Erfurter Stadtverwaltung errichtet, als die Nazis und die angloamerikanischen Soldaten sich gegenseitig im Zweiten Weltkrieg bombardierten. Dieser konnte mit ca. 12.500 Badewannen gefüllt werden. Als man ihn dann nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr brauchte, wurde 1947 beschlossen, dass der Löschwasserteich mit Materialien von abgerissenen Häusern befüllt wird. Deshalb ist der halbe Hirschgarten um etwa einen halben Meter höher als der Rest des Platzes, sagen die einen. Andere sagen, dass der Löschwasserteich von einer riesigen Kreatur erschaffen wurde, nämlich von einem monströsen blauen Wasserdrachen. In einer ruhigen, sternenbeschienenen Nacht erwartet man kein plötzliches lautes Brüllen oder Kratzen. Doch in dieser Nacht geschah etwas Unglaubliches und Unerwartetes. Etwas blau Leuchtendes war am Sternenhimmel zu sehen. Man musste die Augen zusammenkneifen, um es zu sehen. Wie eine kleine Sternschnuppe flog es durch die Luft. Die Menschen dachten, dass es nur ein blauer Stern war. Aber es war zu klein für eine Sternschnuppe und zu groß für einen Stern. Es kam immer näher und näher auf die Erde zugeflogen, bis es einen lauten Aufprall gab. Gehe zu der rechten Ecke des Hirschgartens, zu dem Baum. Du erkennst ihn an der Kuhle im Stamm und an der Nummer 23. Der Aufprall war so laut, dass die Menschen dachten, dass es einen Bombenanschlag gab. Nach und nach trauten sich die Menschen auf die Straße hinaus. Ein kleines, mutiges Mädchen ging aus der geschockten Menschenmenge dorthin, wo man das Geräusch zuletzt hören konnte. Sie kam immer näher und näher, aber das Ding brüllte auf. Sie versteckte sich hinter dem Baum. Sie atmete panisch und ihr Herz raste wie verrückt. Doch sie nahm all ihren Mut zusammen, atmete tief ein und drehte sich langsam um. Sie erschauderte an dem, was sie sah. Dieses Ding, was sich anhörte wie eine Bombe, war keine Bombe. Es war ein Lebewesen.
Aber was war es für ein Lebewesen und...
Doch bevor sie diesen Gedanken zu Ende denken konnte, griff das Ding sie an. Aber es verfehlte sie und traf nur den Baum. Dabei entstand eine kleine Kuhle. Kannst du sie sehen? Sie ist direkt vor dir. Das Ding brüllte vor Wut laut auf. Seine blauen Schuppen glitzerten im Mondschein. Seine Zähne blitzten auf. In diesem Moment begriff sie, dass das Wesen nicht von dieser Welt war. Es musste ein Drache sein. Der Drache drehte sich blitzschnell um, rannte zur Mitte des Parkes und begann zu graben. Er grub und grub, immer tiefer. Es nahm die Form eines Teiches an. Dann grub er diese Art Teich noch in die Breite. Das Mädchen stand einfach nur da und schaute zu. So sehr war sie geschockt. Der Drache schwang sich in die Luft und es sah so aus, als ob er warten würde. Es geschah nichts, überhaupt nichts. Alles war still. Nur die leisen Flügelschläge des Drachen waren zu hören. Doch dann hörte man ein Brodeln. Etwas brodelte aus dem Boden, als ob etwas aus dem Boden hervordringen wollte. Es wurde immer lauter. Und dann schoss Wasser aus dem Boden, wie aus einem Springbrunnen heraus, und breitete sich in den großen, selbstgebuddelten Teich des Drachen.
Schau mal nach oben, vielleicht siehst du den Wasserdrachen gerade wie eine Sternschnuppe vorbeifilzen. Wink mal zu ihm. Lauf jetzt zurück zum Brunnen. Du befindest dich nun am Löschwasserteich.
An einem ganz normalen Tag ging Eckhart die Nacktschnecke wie jeden Tag zum Brunnen, um etwas zu trinken. Doch als er dort ankam, fiel er in den Brunnen hinein. Plötzlich wurde er von einem Wasserstrahl in die Höhe gerissen. Eckhart war so überrascht, dass er nur noch an eins dachte: Überleben. Aber als er von dort oben ganz Erfurt sah, vergaß er sein Unheil, da die Stadt so schön war. Doch genießen konnte er das nicht. Denn plötzlich flog er gegen eine Ente. Ein paar ihrer Federn blieben an Eckharts schleimiger Haut kleben. Kaum flog er weiter in die Höhe, geriet er in sein nächstes Unheil. Er schoss mitten in einen aufgebrachten Sandwespenschwarm. Doch zu seinem Glück entkam er dem Spektakel mit ein paar juckenden Stichen.
Gehe in Richtung des Spielplatzes zur spiegelnden Säule.
Doch dann sah er etwas Großes, etwas sehr Großes, eine Drohne. Er prallte gegen sie und blieb kurz an ihr kleben. Noch bevor er sich den Anblick von Erfurt einprägen konnte, fiel er wieder herab. Er kam auf und das ausgerechnet auf der Ecke der kleinen Erhöhung im Hirschgarten. Um an ihn zu erinnern, errichtete man viele kleine Eckharts. Siehst du sie? Sie bestehen aus Metall und kleben in regelmäßigen Abständen auf der Kante des Betons.
1985 verschwand die Regenbogengasse, die sich hier direkt vor dir befand. Eine von zwei Spuren, die an die frühere Gasse erinnern, ist die spiegelnde Säule. Springe die große Stufe herunter. Siehst du die spiegelnde Säule? Gehe zu ihr und probiere doch mal dieses Spiel aus. Versuche nicht, die Fugen zu berühren und trotzdem bis zur spiegelnden Säule zu kommen. Jetzt bist du angekommen. Schau sie dir genau an. Siehst du die Sticker und die Namen der Häuser? Gehe einmal um die Säule herum und bleibe stehen, wenn du den Spielplatz im Spiegel siehst. Früher standen da, wo heute Kinder spielen, Häuser. Die damalige DDR-Regierung ließ die Gebäude abreißen, um dort das Haus der Kultur zu bauen. Dadurch verloren viele Menschen ihr Zuhause. Da dort niemand mehr wohnte, brauchte man keinen Straßennamen mehr. Und so verschwand die Regenbogengasse. Die Betonplatten direkt unter dir liegen genau dort, wo früher die Regenbogengasse war. Man legte sie bei der letzten Umgestaltung des Hirschgartens an, um auch heute noch an sie zu gedenken.
Hallo, kurze Frage. Hast du im Jahr 1986 schon gelebt, zufällig auch in Erfurt? Für den Hirschgarten war dieses Jahr ein sehr besonderes.
Denn in diesem Jahr beschloss die SED-Bezirksleitung der DDR, das Haus der Kultur zu bauen. Es sollte in Erfurt im Hirschgarten, genauer genommen auf der Umrandung des heutigen Spielplatzes, erbaut werden. Doch nach der politischen Wende 1989 gab es für das Bauvorhaben kein Geld mehr.
Die angefangene Baustelle stand bis 2008 leer. Das Haus der Kultur sollte eigentlich ein zentraler Ort für politisch-propagandische Veranstaltungen, Tagungen, Kongresse und als Stätte der Kultur genutzt werden.
Doch der Bau dieses Hauses gefiel nicht jedem, denn 1985, ein Jahr vor dem Bau, wurden Menschen aus ihren Häusern vertrieben, die hier auf dem heutigen Spielplatz wohnten.
Sie hatten kein Zuhause mehr, weil die Häuser abgerissen werden mussten, um Platz für das Haus der Kultur zu schaffen. Du befindest dich gerade neben einer Säule, die verziert mit Spiegeln ist.
Dreh dich um den Spielplatz nicht mehr im Spiegel, sondern in echt zu sehen. Siehst du die Schaukel? Geh zu ihnen. Bleibe vor dem Sandkasten in der Mitte des Spielplatzes stehen.
Tag im Jahr 1989 lag eine verzweifelte Ziege auf ihrem Lieblingsplatz, der grünen Couch. Seit einer Weile belauschte die Ziege die Bauarbeiter.
Auf einmal kam das Herrchen der Ziege. Er meinte zu ihnen: Die Möbel werden in einer Stunde abgeholt.
Die Ziege horchte erschrocken auf. Sie hatte Angst um ihr grünes Sofa, denn sie wollte es nicht verlieren. Da sagte einer der Bauarbeiter verzweifelt: Wenn doch bloß die Wende nicht gekommen wäre, hätten wir diesen Stress nicht, das ganze Haus der Kultur wieder auszuräumen.
Doch der Ziege kam eine Idee, wie sie ihre geliebte Couch behalten konnte. Sie schlich sich heimlich zu einem der Bauarbeiter heran, als er gerade die Couch anheben wollte, um sie zum Umzugswagen zu tragen. Als er anfing loszulaufen, stellte sie ihm ein Bein. Der Bauarbeiter stürzte auf den Boden voller Kieselsteine.
Er schrie, und wie auf einen Schlag kamen alle anderen angerannt. Als der Bauarbeiter erzählte, was passiert sei, wollte ein anderer Bauarbeiter die Ziege verscheuchen. Doch sie wehrte sich und zwickte ihm ins Bein. Kurz darauf kam ein Händler mit seinem Lieferwagen an. Noch bevor er ausstellen konnte, versteckte sich die Ziege unter seinem Auto. Sie verteilte ihre Milch genau dort, wo der Händler aussteigen würde. Als der Händler aus dem Auto kam und die ersten Schritte wagte, rutschte er auf der Milch aus.
Als die Bauarbeiter alle Möbel eingeladen hatten, rannte die Ziege zu dem Platz, wo die Couch stand. Sie war sehr glücklich, denn ihre geliebte Couch war immer noch da, wo sie früher gewesen war.
Heute steht die Ziege immer noch hier. Sie besteht aus hellbraunem Holz und hat silberne Griffe. Hier an dieser Stelle rettete sie ihre Couch. Sie steht mittlerweile dort drüben, gegenüber an der Straßenbahnlinie.
Du solltest sie erkennen. Sie ist knallig grün und besteht aus Beton. Sobald es dunkel wird und keiner mehr da ist, geht die Ziege zu ihrer Couch und legt sich schlafen. Schau dir den Platz genau an. Heute gibt es hier keine Häuser mehr. Nein, heute gibt es ein Paradies zum Spielen. Laufe nun geradeaus zu den Trampolinen.
Siehst du sie? Es ist eine eckige Vertiefung im Boden des Spielplatzes.
Dreimal auf ihnen. Eins, zwei und drei. Laufe nun in die Mitte des Spielplatzes. Kannst du dir den Hirschgarten ohne seinen Spielplatz vorstellen?
Drehe dich zur Schaukel und gehe zu ihr.
Drehe dich nach links. Dort siehst du einen Metallgegenstand, der wie eine Blume geformt ist. Laufe zu ihr hin. Setze deinen Kopfhörer nicht ab und lausche mit deinem rechten Ohr in die Rufblume hinein.
Vor vielen Jahren lebten im Hirschgarten Menschen, darunter auch Familie Müller. An einem ganz normalen Morgen gingen Mr. und Mrs. Müller spazieren. In der Ferne sahen sie etwas Beunruhigendes, doch sie dachten sich nichts dabei. Doch es war nicht irgendetwas, wie sich später herausstellen sollte. Als sie wieder in ihr Fachwerkhaus zurückkam, geschah etwas Schreckliches. Ihre Schaukel im Garten begann wild zu schwingen und der Kratzbaum ihrer Katze fing an zu wackeln. Doch bald schon war der Spuk wieder vorbei. Viele Stunden später fing es allerdings wieder an. Plötzlich begann der Holzboden zu beben und schließlich tat sich auch ein Riss in der Decke auf. Die Familie blickte sich orientierungslos um, doch die Katze sprintete aus dem Haus. Die Katze war ein langjähriger Begleiter der Familie, also gaben sie ihr Schicksal in die Pfoten der Katze und rannten ihr hinterher. Nach ein paar Schocksekunden standen sie am Tageslicht und atmeten frische Luft. Ihr Haus war eingestürzt, aber sie lebten. Dies verdankten sie nur ihrer Katze. Heutzutage kann man den Kratzbaum und die Schaukel noch sehen, die damals das Erdbeben anzeigten. Allerdings ist vom Kratzbaum der Katze nur noch ein Holzmast zu sehen. Ähnliches ist Leuten 1975 damals wirklich passiert. Nur, dass ihr Haus nicht von einem Beben zerstört wurde, sondern abgerissen wurde, um hier das Haus der Kultur zu bauen.
Wir waren in den letzten Wochen im Hirschgarten unterwegs und haben Straßeninterviews geführt. Gefragt haben wir die Leute, ob sie wissen, was früher einmal im Hirschgarten war. Wir haben ein paar interessante Antworten bekommen. Zum Beispiel:
Ich kenne den Hirschgarten noch aus der Zeit, als hier eine große Baugrube war. Ich bin 1984 nach Erfurt gekommen und hier sollte eigentlich ein großes Kulturzentrum gebaut werden in DDR-Zeiten.
Ich habe Bilder gesehen, dass hier mal ein Kulturpalast gebaut werden sollte aus Beton. Das sah nicht so schön aus.
Leider durften wir ein paar Aussagen nicht aufnehmen. Darunter waren auch ein paar interessante Antworten und Theorien. Wir haben gemerkt, manche Leute waren gut über die Baustelle informiert. Andere wiederum wussten aber gar nichts. Das ist aber nicht schlimm, weil jetzt seid ihr ja informiert.
Drehe dich jetzt nach links und gehe zu dem Holzpfahl und streiche darüber. Kannst du die Vergangenheit spüren? Gehe nun an der Schaukel vorbei, zum Wachhaus. Gehe an die Seite, wo du zwischen dem Spielplatz und der Wiese stehst und vor dir das H2-Hotel siehst. Jetzt beginnt ein neuer Audio-Walk für dich. Vielleicht findest du ja dort die Katze.
Sobald du wieder auf den Betonplatten stehst, drehe dich nach rechts und gehe erneut geradeaus in die Richtung der Spiegelsäule.
Rechts neben dir ist ein toller Spielplatz. Vielleicht siehst du ein paar spielende Kinder herumtoben.
Sie gab es vor 2009 hier noch nicht. Hätten sich die Menschen in den frühen 2000er Jahren nicht darüber beschwert, dass sie einen Park wollten, gäbe es hier diesen schönen Park heute nicht. Erst 2009 wurde nämlich, nachdem die triste Baustelle des Hauses der Kulturen endlich bereinigt worden war, dieser Spielplatz gebaut.
Am Ende der Regenbogengasse beginnt die Neuwegstraße, in der auch die Straßenbahn entlang fährt. Siehst du die Sitzbank? Von ihr gibt es hier einige. Setze dich auf die, die ganz rechts steht.
Vor ein paar Jahren saß hier ein einsamer Mann. Er saß hier jeden Tag allein und las sein Lieblingsbuch. Eines Tages kam ein Junge und setzte sich neben ihn. Der Junge hörte aber so laut Musik, dass der Mann es hören konnte. Die Musik dröhnte so laut aus seinen Kopfhörern, dass sich der Mann kaum noch auf sein Buch konzentrieren konnte. Aber 5 Minuten später konnte er seinen Ohren kaum glauben. Der Junge hörte sein Lieblingslied.
Du bist gut genug.
Beide fingen an mitzusingen. Sie bemerkten einander, lächelten sich an und sangen weiter. Als das Lied vorbei war, entdeckten sie, dass sie ganz viele gleiche Interessen hatten. Zum Beispiel hatten sie den gleichen Lieblingsautor und beide spielen sehr gerne Schach. Und seitdem sind sie sehr gute Freunde.
Geh nun nach links und dann geradeaus. Setze dich hier auf die grellgrüne Bank. Juna saß im Hirschgarten auf einer Bank. Sie wartete auf ihren Freund Elias. Da sah sie Elias aus der Bahn aussteigen.
Hi, sagte Juna. Wollen wir Trampolinen springen?
Als Juna seine Antwort noch abwartete, sprintete Elias schon zu den Trampolinen.
Stehe auf und gehe zurück zum Spielplatz. Kannst du dich erinnern, wo die Trampoline waren? Gehe zu den Trampolinen und springe 3-mal.
Doch nach kurzer Zeit hörte Elias auf zu springen. Schau mal, dort, der Schlüssel an der Laterne. Tatsächlich, wenige Meter weiter stand eine graue Laterne und unten an der Laterne war ein kleines Schlüsselloch mit einem Schlüssel darin.
Siehst du die graue Laterne? Geh zu ihr und suche das Schlüsselloch.
Wofür der wohl da ist? Fragte Elias. Juna sagte gelangweilt.
Keine Ahnung.
Juna lief zurück zu den Trampolinen. Doch Elias wollte unbedingt wissen, was es mit dem Schlüssel auf sich hatte. Also drehte er den Schlüssel einmal nach links. Plötzlich waren sie an einem ganz anderen Ort.
Guten Tag, ich bin Sabel.
Juna und Elias erschraken sich tierisch, denn sie hörten nur eine Stimme, aber sahen niemanden.
Entschuldigt, sprach die Stimme. Gebt mir eine Minute.
Eine Minute später sahen sie einen immer noch sehr kleinen Zwerg vor sich.
Tut mir leid, dass ich euch erschreckt habe. Also nochmal,
sprach er weiter.
Ich bin Sabel.
Elias und Juna standen die Münde offen.
Ihr seid aus der Menschenwelt? Ja, das sind wir, sagte Juna. Aus der ersten oder der zweiten?
Fragte Sabel. Doch nun wusste weder Juna noch Elias weiter. Zum Glück konnte Sabel weiterhelfen.
Gibt es bei euch fliegende Autos?
Fragte er. Was soll das denn sein? Fragte Elias.
Bedeutet, ihr kommt aus der ersten, denn die zweite ist die Zukunft, sagte Sabel.
Juna wollte gerade nachfragen, da erklärte Sabel,
dies hier ist die Urwelt. Von hier aus gelangt man in alle anderen Welten. Dafür muss man nur den Schlüssel an der Laterne einmal nach links drehen und dabei einen Rhythmus auf dem Trampolin springen, je nachdem, in welche Welt man möchte. Wie sieht es in der Zukunft aus?
Fragte Juna. Sabel antwortete,
lasst mich überlegen. Am besten, ihr seht es euch selbst an.
Juna lief schnell zur Laterne und drehte den Schlüssel. Und schon standen sie mitten auf einer Kreuzung. Doch es kamen gar keine Autos.
Doch als Elias nach oben schaute, sah er, wie Autos über ihren Köpfen schwebten. Hier sah alles ganz anders aus. Die Hochhäuser waren rund und die Sonne war eckig und grün. So leuchtete alles in schönen Pastellfarben. Sie folgten Sabel, der gerade in die Richtung eines Supermarktes ging. Schließlich entschieden sie sich für essbare gelbe Wolken und Waffeln, die aus Blumen bestanden. Draußen setzten sie sich auf eine Parkbank. Setze du dich nun auf die Bank neben der Laterne.
Ich habe übrigens noch eine wichtige Aufgabe für euch, sagte Sabel, und die Kinder hörten aufmerksam zu. Ich habe nämlich einen neuen Auftrag von der GOZ bekommen. Die GOZ, beziehungsweise die Geheimorganisation Zukunft, sorgt dafür, dass die Fehler, die in der Zukunft gemacht werden, schon in der Gegenwart verhindert werden. In der Gegenwart soll gerade ein Wald zu einem Parkplatz umgebaut werden. Aber dieser Wald wird in der Zukunft wichtig sein.
Juna und Elias redeten noch ein wenig und wollten sich anschließend auf den Weg machen, denn sie hatten gemeinsam mit Sabel schon einen Plan ausgeheckt. Elias und Juna schafften es tatsächlich, die Räder der Bagger abzuschrauben. Anschließend liefen sie zum Bauunternehmen und zeigten ihm Bilder von Tieren, die ohne den Wald in der Zukunft gestorben waren. Sie überredeten ihn dazu, die Arbeit einzustellen. Sie hatten es geschafft.
Das habt ihr toll gemacht, lobte Sabel.
Sie sprang in die Zukunft, um ein leckeres Picknick zu veranstalten.
Und? Habe ich dir zu viel versprochen? Sicher bist du bisher nur durch den Hirschgarten gegangen, um zur Schule oder zur Straßenbahnhaltestelle zu laufen, um zu spielen oder die Sonne zu genießen.
Jedoch kann man überall so viel mehr entdecken, wenn man nur ganz genau hinsieht. Denke an unseren Weg zurück. Woran wirst du dich am meisten erinnern? Wahrscheinlich wirst du nie mehr durch den Hirschgarten gehen, ohne an Prinzessin Sternchen zu denken oder an den Drachen, der einst ein Loch in den Hirschgarten grub.
Du wirst an die Milch der Ziege denken, in der der Möbelhändler ausrutschte, oder das Tagebuch, in der das jüdische Paar von seiner schrecklichen Flucht erzählt. Du wirst vielleicht noch mehr Orte finden, die aus der Kolonialzeit stammen, wie das Haus der vier Erdteile.
Geschichten wie unsere findest du überall, an jedem Ort. Du musst nur ganz genau hinsehen.
Jetzt kommt die große Enthüllung. Ich bin der Hirschgarten. Höre immer genau auf deine Umgebung, denn vielleicht hat sie dir etwas zu sagen.
Von Hirschen, Ziegen und Nacktschnecken. Ein Audiowalk durch den Erfurter Hirschgarten. Gestern, heute und morgen. Mit?
Kapitel 1. Die seltsamen Briefe. Ein Audiowalk von Mara und Frieda.
Kapitel 2. Bankraub im Wachhaus von Jonathan und Johann.
Kapitel 3. Das Haus zum goldenen Stern. Ein Audiowalk von Luise
und Anna.
Kapitel 4. Erfurts erste öffentliche Grünanlage von Leonie und Pia.
Kapitel 5. Durch die Telefonzelle in die Vergangenheit von Moritz und Leo.
Kapitel 6. Das Kaufhaus Germania. Ein Audio-Walk von Emilia,
Enya, Paul.
Kapitel 7. Wie der Löschwasserteich entstand. Von
Mani
und Hanna.
Kapitel 8. Die Regenbogengasse. Von Milan
und Pepe.
Kapitel 9. Das Haus der Kultur.
Gesprochen von Emma und Greta.
Kapitel 10. Beben der Vergangenheit. Julius,
Linus
und
Timon.
Kapitel 11. Die 18. Freundschaft. Von Tom
und Luca.
Kapitel 12. Laternenwelten. Ein Audio-Walk von Wilma
und Ella.
Mit Sounds von www.hörspielbox.de. Künstlerische Leitung: Sandra Rücker. Text und Organisation: Grit Bartsch. Ton: Ulrike Irrgang.
Eine Produktion des Evangelischen Ratsgymnasiums Erfurt und des Radio Frei 2026.
Freistunde. Die Kinder- und Jugendzeit auf Radio Frei.